Jericho aber war verschlossen und verwahrt vor den Israeliten, so dass niemand heraus oder hineinkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt herumgehen einmal und tu so 6 Tage lang. Und lass 7 Priester 7 Posaunen tragen vor der Lade her. Und am 7. Tage zieht 7-mal um die Stadt. Und lass die Priester die Posaune blasen. Und wenn man die Posaune bläst und es lange tönt, dann soll das ganze Kriegsvolk ein großes Kriegsgeschrei erheben, wenn ihr den Schall der Posaune hört. Dann wird die Stadtmauer einfallen und das Kriegsvolk soll hinaufsteigen, ein jeder stracks vor sich hin. Da rief Josua, der Sohn Nuns, die Priester und sprach zu ihnen: Bringt die Bundeslade, und 7 Priester sollen 7 Posaunen tragen vor der Lade des Herrn. Zum Volk aber sprach er: Geht hin und zieht um die Stadt, und die Kriegsleute sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Als Josua das dem Volk gesagt hatte, trugen die 7 Priester 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und gingen und bliesen die Posaunen, und die Lade des Bundes des Herrn folgte ihnen nach. Und die Kriegsleute gingen vor den Priestern her, die die Posaunen bliesen, und das übrige Volk folgte der Lade nach, und man blies immerfort die Posaunen. Josua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach: Ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, noch soll ein Wort aus eurem Munde gehen, bis auf den Tag, an dem ich zu euch sage: Macht ein Kriegsgeschrei. Dann sollt ihr das Kriegsgeschrei erheben. So ließ er die Lade des Herrn rings um die Stadt ziehen einmal. Und sie kamen zurück in das Lager und blieben darin über Nacht. Und Josua machte sich früh auf am Morgen, und die Priester trugen die Lade des Herrn. So trugen die 7 Priester die 7 Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort die Posaunen. Und die Kriegsleute gingen vor ihnen her, und das übrige Volk folgte der Lade des Herrn, und man blies immerfort die Posaunen. Am 2. Tag gingen sie auch einmal um die Stadt und kamen zurück ins Lager. So taten sie 6 Tage. Am 7. Tag aber, als die Morgenröte aufging, machten sie sich früh auf und zogen in derselben Weise 7-mal um die Stadt. Nur an diesem Tag zogen sie 7-mal um die Stadt. Und beim 7. Mal, als die Priester die Posaunen bliesen, sprach Josua zum Volk: Macht ein Kriegsgeschrei, denn der Herr hat euch die Stadt gegeben. Aber diese Stadt und alles, was darin ist, soll dem Bann des Herrn verfallen sein. Nur die Hure Rahab soll am Leben bleiben und alle, die mit ihr im Hause sind, denn sie hat die Boten verborgen, die wir ausgesandt hatten. Allein hütet euch vor dem Gebannten und lasst euch nicht gelüsten, etwas von dem Gebannten zu nehmen und das Lager Israels in Bann und Unglück zu bringen. Aber alles Silber und Gold samt den kupfernen und eisernen Gerät soll dem Herrn geheiligt sein, dass es zum Schatz des Herrn komme. Da erhob das Volk ein Kriegsgeschrei, und man blies die Posaunen. Und als das Volk den Hall der Posaune hörte, erhob es ein großes Kriegsgeschrei. Da fiel die Mauer um, und das Volk stieg zur Stadt hinauf, ein jeder stracks vor sich hin. So eroberten sie die Stadt und vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes, an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern und Schafen und Esel. Aber Josua sprach zu den beiden Männern, die das Land erkundet hatten: Geht ihr in das Haus der Hure und führt die Frau von da heraus mit allem, was sie hat, wie ihr es ihr geschworen habt. Da gingen die Männer, die Kundschafter, hinein und führten Rahab heraus, samt ihrem Vater und ihrer Mutter und ihren Brüdern und alles, was sie hatte, und ihr ganzes Geschlecht und brachten sie außerhalb des Lagers Israel unter. Aber die Stadt verbrannten sie mit Feuer und alles, was darin war. Nur das Silber und Gold und die kupfernen und eisernen Geräte taten sie zum Schatz in das Haus des Herrn. Rahab aber, die Hure, samt dem Hause ihres Vaters und alles, was sie hatte, ließ Josua leben. Und sie blieb in Israel wohnen bis auf diesen Tag, weil sie die Boten verborgen hatte, die Josua gesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. So war der Herr mit Josua und man rühmte ihn im ganzen Lande.
Liebe Geschwister und Freunde, im Nordosten von China ist seit etwa 20 Jahren eine Hochschule von einem privaten Christen aus Korea, aus Südkorea, gegründet worden. Und wenn man die Zusammenhänge in China, einem kommunistischen, atheistischen Land, bedenkt, ist das ein Wunder für sich. Eine Universität, die von überwiegend christlichen Dozenten bestückt ist, auch wenn sie unter staatlicher Kontrolle steht. Und dieser Koreaner hatte im Koreakrieg, also in den 50er Jahren, bei einer starken Verwundung, wo es um Leben und Tod ging, Gott versprochen, wenn ich hier wieder herauskomme, dann will ich diese empfangene Liebe meinen Feinden weitergeben. Und das bedeutete für ihn jetzt auch Nordkorea in den Blick zu nehmen. In dem Grenzgebiet in China, wo diese Universität ist, ist vor allem koreanischstämmige Bevölkerung ansässig, die auch diese Universität vor allem besucht. Und das noch viel größere Wunder geschah: Das Bildungsministerium aus Nordkorea kam auf ihn zu und bat ihn, auch in Pyongyang, in der Hauptstadt Nordkoreas, eine solche christlich getragene Universität zu gründen. Zwar auch unter staatlicher Leitung, und es musste alles finanziert werden durch Spenden, die dieser Koreaner in Amerika und Südkorea eingeworben hat, aber er hat freie Hand, Dozenten auszuwählen, die als Christen dort tätig sind. In dem, man kann sagen, verschlossensten und abgeriegelsten Land der Erde, ein Vorposten christlichen Glaubens in einer Hochschule, ist undenkbar. Und doch, vor wenigen Monaten im Herbst ist diese Universität gegründet worden und selbst die Wissenschaftszeitschrift Science, eine der bekanntesten Zeitschriften in der akademischen Welt, schreibt verwundert darüber, wie ist das möglich? Sie hat keine Erklärung, dass der Staat diese Öffnung zugestanden hat. Ein Wunder ohnegleichen, eine Unmöglichkeit gegen jede Erfahrung. Und das erinnert genau an diese Ereignisse um Jericho, die sich vor fast 3.500 Jahren ereignet haben. Jericho war verschlossen vor Israel. Das ist eine nüchterne, ganz handfeste Aussage. Und auf der anderen Seite blickt das Neue Testament auf dieses Ereignis später zurück, wenn es im Hebräerbrief heißt, durch den Glauben fielen die Mauern. Also beides nebeneinander. Und sind das nicht auch zwei Blickrichtungen, die uns im Glauben oft begegnen? Zwei Verse, zwischen denen unser Glauben sich bewegt. Auf der einen Seite, ja, man muss es so sagen, Mauern, Hindernisse, Schwierigkeiten, Sackgassen, wo wir sagen, wir können nicht weiter, wir sehen nicht den nächsten Schritt oder wir sind gar am Ende. Und auf der anderen Seite das Wort Gottes, das sagt, es gibt Gottes unbegrenzte Möglichkeiten, jenseits dessen, was wir verstehen. Und ich denke, wir haben das alle in unserem Leben immer wieder mal, vielleicht sogar heute, erfahren, dass es dieses beides gibt. Die wirklich handgreiflichen, nüchternen Wirklichkeiten um uns herum, die alles andere als ermutigend sein können. Und dann doch auf der anderen Seite die Zusagen, die von Lösungen sprechen, von denen wir uns keine Ahnung hatten vorher. Es klang an in dem, was Andreas uns vorhin sagte, dass in seinem eigenen Leben etwas einbrach, von dem er nie gedacht hätte, dass er sich mal dem Glauben zuwenden könnte. Auf der einen Seite die sichtbaren Ereignisse, und das waren hier Mauern. Und auf der anderen Seite die unsichtbare Wirklichkeit, die noch nicht zu sehen war, aber die zugesagt war. der einen Seite die Bedrohungen, die Beängstigungen in unserem Leben, Überforderungen und Hindernisse. Und auf der anderen Seite das Vertrauen, der Frieden, das Aufatmen, das Ruhen in den Gewissheiten, er wird handeln. Wir wissen nicht wie. Der Abschnitt fängt an dem ersten Vers ja so an. Jericho war verschlossen. Das ist eine ganz handfeste Aussage. Und es wäre naiv und Wunschdenken und Illusion, wenn wir in unserem Leben oft einfach diese Dinge nicht wahrhaben wollten. Also diese Schwierigkeiten, die sich hier dem Volk entgegenstellte. Und gleich im nächsten Vers kommt der Kontrapunkt dazu, das Gegenstück. Der Herr sprach zu Josua: Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Beides steht nebeneinander. Mit dem äußeren Auge, mit der sichtbaren Wirklichkeit sah Josua die Hindernisse. Aber mit dem inneren Auge rechnete er schon mit den Lösungen, die er noch nicht sah. Denn es heißt: Ich habe die Stadt in deine Hand gegeben. Das ist vollendete Gegenwart, perfekt. Ich habe gegeben, obwohl noch nichts zu sehen war. So wie es von Mose heißt, er hielt sich an den er nicht sah, als sähe er ihn. Oder von Abraham, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war. Ja, ich denke, diese Spannung ist in unserem Leben immer wieder mal lebendig. Auf der einen Seite die Zumutung der aktuellen Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Und auf der anderen Seite die Zusagen Gottes, er ist auch dem gewachsen. Hier die Überforderung und dort die Überwindung. Auf der einen Seite vielleicht unser Glaube am Ende, wo wir nicht weitersehen. Auf der anderen Seite am Ende der Glaube, der überwindet. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und unter diesem Gedanken, dass die Schwierigkeiten dazu dienen, uns im Glauben zu festigen, wollen wir nochmal auf diese Geschichte achten und daraufhin durchgehen. Es gab keinen Weg in dieses verheißene Land Israel, außer über die Einnahme dieser Stadt Jericho, eine Schlüsselfestung, an der sie nicht vorbei konnten. Diese Stadt Jericho hat in mehrerer Hinsicht etwas, ich möchte sagen, weltweit Einmaliges. Es ist die tiefstgelegene Stadt der Erde, bei 250 oder 300 Meter unter dem Meeresspiegel, etwas oberhalb des Toten Meeres, das ist ja die absolut tiefste Lage unserer Erde. Und in diesem tiefen Tal herrscht natürlich ein glutheißes Wetter. Wir haben es selbst mal auf einer Reise erlebt, also das kann man eigentlich nur im Winter oder in den schwierigen Jahreszeiten ertragen. Es war auch damals später dann die Winterresidenz des Königs Herodes des Großen, weil es ein nahezu tropisches Klima beinhaltet. Und es liegt zweitens im Jordantal, also einer fruchtbaren Ebene. Und früher hat der Jordan mehr Wasser getragen als heute. Und in der Zeit der Schneeschmelze gab es viele Überschwemmungen, eine fruchtbare Vegetation. Und es wird auch in der Bibel selbst der Name von dieser Stadt als Palmenstadt gesprochen. Das lässt etwas ahnen von dieser tropischen Vegetation. Und weil es eben eine solche begehrte Wohnlage war, an den Handelsstraßen Nord-Süd im Jordantal und Ost-West bei einer Furt über den Jordan, war es natürlich immer wieder auch begehrt von vielen Völkern und schon früh besiedelt. Man sagt, vermutet, es sei vielleicht die älteste Stadt der Welt. Jedenfalls als befestigte Stadt sehr, sehr früh besiedelt. Und immer wieder gab es Eroberungen und neue Einnahmen und neue Herrschaften in diesem Land. Allein im dritten Jahrtausend vor Christus, unsere Geschichte spielt im zweiten Jahrtausend vor Christus, sollen 17 Mal die Herrschaften dort gewechselt haben. Eroberungen, neue Befestigungen. Und wenn man die freigelegten Fundamente der Mauern heute sieht, kann man ahnen, da sind mehrere Generationen, mehrere Schichten von Bauten auch dieser Festungen übereinander gewesen. Nun, das war damals die militärische Aufgabe, diese uneinnehmbare Stadt einzunehmen. Und für uns ist es ein Bild des Glaubenskampfes. Das heißt ja mal im Römerbrief, was zuvor geschrieben ist, ist uns zur Lehre geschrieben. Also, wir sollen das gut studieren, gut untersuchen, genau beobachten. Wir sollen es beherzigen und lernen und verinnerlichen und sollen es in unser Leben übertragen, anwenden und umsetzen. Was könnte das heißen für unser Leben? Ich denke, man kann davon ausgehen, jeder, auch von uns, hat das irgendwie schon erlebt. Mauern in seinem Leben, Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, Erwartungen, die enttäuscht wurden, Wünsche, die durchkreuzt werden, während sie bei anderen in Erfüllung gehen. Oder das Versagen bei Anforderungen, die sich uns stellen, im Beruf. Wir sind Prüfungen nicht gewachsen oder sind in dem Bewerbungsstress unterlegen. Das Temperament, das uns im Wege steht, die Unbeherrschtheit, mit der wir uns manche Chancen in unserem Leben nehmen, oder vielleicht das Gegenteil, wir sind zu zurückhaltend und manche Chancen gehen an uns vorbei. Oder Menschen, die uns zusetzen, die uns spüren lassen, dass sie uns überlegen sind. Und wir empfinden sehr deutlich, wir sind ihnen nicht gewachsen. Vielleicht auch die Entmutigung in unserer Treue zu Jesus. Ja, da hat sich irgendetwas eingeschlichen an Monotonie, an Gewohnheit. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Und es ist nicht so wie vielleicht bei anderen, die neben uns laufen. Oder unser Bemühen um Menschen, sie für Jesus zu gewinnen. Aber da tut sich überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie scheinen sich mehr und mehr zu verhärten oder abzulehnen. Und unsere Fürbitte scheint alles nur noch zu verschlimmern. Ja, und ich blicke auch auf unsere gesellschaftliche Öffentlichkeit, unsere Medienwelt. Was wir an Ablehnung, massiven Widerstand gegen den Glauben immer wieder erfahren. Jetzt in einer Osterausgabe der Zeitschrift Titanic gab es blasphemische Darstellungen, die, wenn man sich das vorstellen würde, dass das im islamischen Raum geschehen wäre, ja, Botschaften in Brand gesetzt hätte. Vor dem, was tatsächlich gegen den Glauben in die Öffentlichkeit gelangt. Auch wenn es Lichtzeichen gibt, immer wieder mal Ermutigendes. Da ist die Rocksängerin und Pop-Ikone Nina Hagen jetzt zum Glauben gekommen, sie das bezeugt, hat sich taufen lassen in einer Gemeinde. Eigentlich ein Wunder in ihrer Vorgeschichte. Oder der Bundespräsident hat neulich bei einem Besuch eines Instituts an der Universität in Münster davon gesprochen, die Bibel sei für ihn das wichtigste Buch. Man soll es doch schon Kindern möglichst nahe bringen und den Schatz, der dort enthalten ist, ihnen mit auf den Lebensweg geben. Wunderbar, dass das ein Staatsoberhaupt in aller Öffentlichkeit so sagt. Er hat allerdings auch die große Kritik von vielen Gruppen dabei geerntet. Denken wir an die weltweite Gewalt gegen Christen, wo wir nicht fassen können, wie sowas möglich ist. Das ganze Dörfer überfallen und ausgerottet und massakriert werden. Also das könnten solche Mauern sein, die uns zusetzen. Aber vielleicht auch viel kleinere, alltäglichere Dinge, die in unserem Leben uns Sorgen, Belastungen, Eingrenzungen, Ermüdung und Ohnmacht verursachen. Ja, unsere Hilflosigkeit, wo wir einfach nicht den nächsten Schritt sehen. Und ist es da nicht ein Wunder, dass wir kleinlaut werden, resignieren und uns zurückziehen? Wir sollten uns keine Illusion machen. Das Leben ist darauf angelegt, uns wirklich ans Ende zu führen, unseren Glauben wirklich immer wieder an Grenzen zu führen. Jericho war verschlossen vor Israel. Und dann der zweite Vers, da ist es, als würde der Vorhang aufgerissen auf ein anderes Bühnenbild wie im Theater. Aber der Herr sprach, jetzt rede ich. Und er sagt nicht, Kopf hoch, ihr werdet das schon packen. Am Anfang steht, ich habe gesehen, ich habe gegeben, nämlich ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Hier spricht die Autorität, die größte Autorität in unserem Universum, der Schöpfer des Himmels und der Erden. Wenn wir daraufhin unsere Lebenslage durchgehen, die uns die Schwierigkeiten und Belastungen verursachen immer wieder und wissen, hier spricht jemand, der ist nicht nur Herr der Dinge in unserer Welt, er hat auch die Dinge im Griff, er hat das erste und das letzte Wort. Ich habe Jericho in deine Hand gegeben. Ich habe die Anfeindungen, in denen du stehst, im Blick. Ich habe dein Unvermögen, deine Grenzen, deine Entmutigung gesehen. Das heißt zu Mose, als er berufen wird dort in dem Dornbusch am Sinai. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich weiß, wo du wohnst, sagt Gott der Gemeinde in Pergamon, in dem Sendschreiben der Offenbarung. Ich weiß, wo du wohnst. Und an einer anderen Stelle, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind. Ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Es wäre ein Sonntagsnachmittags-Hausaufgabenprogramm, mal alle die Worte in der Bibel rauszusuchen, wo das steht, wo Gott von sich sagt, ich habe gesehen, ich weiß, ich kenne, ich habe Folgendes getan. Und wenn Gott sieht, dann schaut er genau hin. Dann weiß er, die Lebensbedingungen, in denen wir stehen, die sind abgewogen, sie sind uns zugemessen, sie sind korrekt. Da ist kein Druck zu viel, kein Newton pro Quadratmeter, oder wie misst man den Druck, zu hart, sondern es ist genau so, wie wir es brauchen. Nicht zu weich, natürlich nicht, aber auch nicht zu hart, nicht zu kompliziert, nicht zu einfach. Paulus sagt einmal in seinem Korintherbrief, im ersten Brief, mir ist eine Tür aufgetan zu reichem Wirken, aber auch viele Widersacher sind da. Ist das nicht bezeichnend? Ein vielfältiges, fruchtbares Arbeitsfeld. Und das ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, dass viel Widerstand da ist. Wir denken, das ist widersprüchlich, das passt nicht. Ja, so ist es. Ein Jugendleiter hat mal seinen Jugendlichen gesagt, um sie daran heranzuführen, Glauben ist mit Schwierigkeiten verbunden. Nur Mut, es kommt noch schlimmer. Um deutlich zu machen, soll nicht erschüttert sein. Schwierigkeiten gehören zu unserem Leben, wie der Frühlingsregen und die polare Luft heute zu unserem Frühlingswetter auch dazugehören. Ist das nicht eine eigenartige Kampfführung, die uns hier geschildert wird? Keine hochtechnologischen Waffen, die da vorgeführt werden und die den Jericho-Bewohnern unter Angst machen. Nein, das ist ein eigenartiger Umzug. Und es ist erst einmal auffällig, dass es heißt, Vers 2, der Herr sprach zu Josua. Und dann, Vers 6 und 7, Josua sprach zu den Priestern bzw. zum Volk. Und dann Vers 8, die Priester bzw. das Volk befolgten das, was Josua sagte. Da ist eine Befehlskette von Gottes Willen, die sich in Hören und Gehören, in Horchen und Gehorchen ausdrückt. Und Gottes Wille in unserem Gebet, in unserer Fürbitte hat Zusagen, hat Verheißungen. Wenn Gott sich äußert, ich möchte das, ich will, dann dürfen wir ihn beim Wort nehmen. Es ist eine ganz andere Art der Freimütigkeit unseres Gebetes, ich möchte fast sagen der Dreistigkeit, der Unbefangenheit im Gebet, wenn man weiß, Gott will das. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich möchte fast sagen, hier kann man jemanden in die Fürbitte führen und Gott sagen, du musst den retten, du willst es ja selbst. Jetzt tu, was du willst. Das Zweite mit im Gepäck dieses Rundzugs um die Stadt ist die Bundeslade. Also, man könnte sagen, ein eigenartiges Möbelstück. Was hat das für einen Eindruck auf diese Stadt zu machen? Die Bundeslade war Ort der Gegenwart Gottes. Der Gegenwart Gottes für das Volk, aber auch gegen Feinde. Und es gibt ein eigenartiges Wort, das zur Bundeslade gesagt wird bei dem Wüstenumzug unter der Zeit von Mose. Und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf, lass deine Feinde zerstreut werden und alle, die dich hassen, flüchtig werden vor dir. Und wenn sie sich niederließ, so sprach er, komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende in Israel. Das ist nicht wunderbar, eine sichtbare Waffe gegen die Feinde unseres Glaubens, all die Dinge, die unserem Glauben uns das Leben schwer machen, aber nach innen gerichtet ein Zuspruch, ein herzliches Erbarmen, eine Treue. Die Bundeslade enthielt unter anderem die Gesetzestafeln. Und das heißt ja für uns das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die sichtbare Gegenwart, in der wir Jesus erfahren. Darin äußert sich das, was Gott in unserem Leben tun will. Wir haben es von Andreas gehört, wie das Lesen der Bibel ein Denken verändert und eine Einstellung, eine ganze Lebensbiografie auf den Kopf stellt. Ja, diese Prozession, die hier, ja, haben wir genau gezählt, an 6 Tagen einmal und am 7. Tag 7-mal, also 6 plus 7, gleich 13-mal geschieht. Eigenartig. Mussten da nicht auch das Volk sagen, warum denn 13 Mal? Hätte es nicht auch 3 Mal genügt? Und wenn wenigstens beim 4. Mal gewisse Risse in der Mauer schon zu sehen gewesen wären, hätte sie gesagt, gut, jetzt noch 2 Mal, dann haben wir es. Ja, es war ganz klar, die 7 Posaunen, dieser Bläserchor, der hat bestimmt nicht diese Mauern zum Einsturz gebracht. Das Wunder bestand darin, dass genau beim 13. Mal ein Erdbeben geschah, das Gott benutzte, um diese Mauern einzureißen. Was hat diese Bevölkerung in Jericho oben auf der Mauer gedacht? Beim 3. Tag, jetzt kommen die schon wieder, diese Spinner. Mussten sie sich nicht lächerlich machen vor der ganzen Umwelt und vielleicht vor sich selbst auch? Dachten sie, wie sollen wir das durchhalten? 13 Mal hier einen sinnlosen Weg führen und dann dazu noch den Mund halten, schweigen. Nur die Trompeten sollten spielen. Es ist ganz offensichtlich, ein solches Wunder, was hier geschieht, dass es nicht durch diesen Umzug irgendwo erklärt wird, sondern das sollten Tests sein, um den Glauben dieser Menschen im Volk zu prüfen. Ein Kampf, und so ist unser Glaubenskampf, der sich im Willen Gottes bewegte, der sich auf das Wort Gottes gründete und der überrascht wurde von den Wundern Gottes. Ich denke, das ist ein Dreiklang des Sieges auch in unserem Leben. Wille Gottes, Wort Gottes und Wunder Gottes. Ja, man kann auch nicht darüber hinwegsehen, dass hier einiges in dem Abschnitt steht, was uns schwer zu schaffen macht, vielleicht schwer zu akzeptieren ist. Sie vollstreckten den Bann an allem, was in der Stadt an Leben anzutreffen war. Warum ein so unbarmherziges Strafgericht? Nun, es ist die Geschichte einer langen, hunderte von Jahren langen Geduld mit diesen Volksstämmen, die im vormaligen Israel angesiedelt waren. Es wird immer wieder gesagt, es sind Gräuel, die dort geschehen, die nicht hinnehmbar sind. Und irgendwann kommt das fast zum Überlaufen. Und vorher schon hat mehrfach Gott Mose diesen Befehl mitgegeben. Wenn ihr in das Land kommt, müsst ihr diese Bevölkerung ausrotten. Sie werden euch zum Fallstrick. Und verschiedentlich haben sie es nicht getan. Und tatsächlich, es ist ein Fallstrick geworden für das Volk, das es versucht, verführt hat. So heißt es im 5. Buch Mose, in den Städten dieser Völker, hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat, damit sie euch nicht lehren, alle die Gräuel zu tun, die sie im Dienst ihrer Götter treiben, und ihr euch so versündigt an dem Herrn, euren Gott. Man weiß aus manchen geschichtlichen Beobachtungen, dass dort Menschenopfer in diesen Kulten gegenüber den Göttern dieser Kanaaniter an der Tagesordnung waren. Kindesopfer bei lebendigem Leibe. Und jetzt sagt Gott, jetzt ist das Gericht da. Aber man kann die Heiligkeit Gottes nicht ohne die Gnade Gottes sehen, die nebenan geschieht. An der Hure, Rahab und all ihren Verwandten demonstriert Gott Erbarmen. Erbarmen, dass beides nebeneinander hält. Die Schärfe der Heiligkeit und des Gerichtes Gottes und die Gnade, die wirklich bis zum letzten Erbarmen geht. Und diese Frau war nicht besser als die anderen in der Stadt. Im Gegenteil, die kam aus der Vergnügungsindustrie. Aber an ihr demonstriert Gott, was Gnade sein kann. Und in ihrem Haus sollte ja ein rotes Seil geknüpft werden, das sie kenntlich war für die Israeliten. Und das rote Seil, vielleicht ein Bild des Blutfadens, der Kreuzigung, wie es heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Heiligkeit Gottes und Blut Jesu, das steht nebeneinander. Und das eine schließt das andere aus. Wo stehen wir vor Jericho? So könnte man fragen. In unserem Leben, hier und heute. Oder morgen, wenn der Alltag wieder anfängt. Wo haben wir innerlich resigniert? Wo sind wir zurückgewichen von dem Platz, an den uns Gott gestellt hat? Wo müssen wir wieder Zusagen neu ernst nehmen für uns und für uns in Anspruch nehmen? Charles Spurgeon, vielleicht ist es der größte Baptist überhaupt weltweit in der Geschichte, ein Pastor in London im 19. Jahrhundert, hat einmal dazu gesagt, Glauben heißt, Gott zum größten Faktor in unseren Berechnungen zu machen und dann nach der gesündesten Logik zu handeln. Sehr einfach ausgedrückt. Die gesündeste Logik, das, was menschlich nahe liegt, ja, auf jeden Fall, aber auch Gott zum größten Faktor machen in unseren Berechnungen. Und am Schluss dieses Abschnitts, im letzten Vers, der Herr war mit Josua, sodass man ihn rühmte. Vorher heißt es schon einmal, man hatte Angst vor diesem Volk, was da für Wunder im Begleitgepäck waren. Und jetzt, der Herr war mit Josua und alle Welt rühmte ihn. Und ich denke, es ist doch bis heute so, dass Menschen, die sich treu zu ihrem Herrn stellen, uns auch mehr beeindrucken als solche, die uns nach dem Munde reden, um uns vielleicht nicht weh zu tun. Nein, die uns wirklich wissen lassen, also wo geht der Weg hin, die Kompassnadeln für unser Leben sein könnten, vor denen haben wir Achtung. Wer sich vor Gott beugt, kann vor Menschen gerade stehen. Wenn man das Leben von Josua bedenkt, und das ist vielleicht die Höhepunktgeschichte in seinem Leben, dann sieht man Treue, Gradlinigkeit, Mut. Ja, es gibt eigentlich keine Verfehlung, die von ihm sichtbar in seinem ganzen Leben, seiner Biografie berichtet wird. Er war der vertraute Diener von Mose, war um ihn und für ihn besorgt. Er war der mutige Kämpfer, als es in der Schlacht mit den Amalekitern darum ging, nicht nur zu beten, sondern auch zu handeln. Und zwar ganz neu, ein Volk, das Partisanenkämpfe geübt war, zu bekriegen. Er war einer der zwei Kundschafter bei dieser Aussendung, die sich gegen die Rebellion, und das war mit Leib und Lebensgefahr verbunden, stellte und für die Treue Gottes eingetreten ist. Und er ist der berufene Nachfolger von Moses. Und bei seiner Berufung sagt ihm ja Gott, sei nur getrost und ganz unverzagt. Hier bei dieser Geschichte muss er wieder diese Getrostheit und Unverzagtheit hervorholen. Dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Also nach dem Maßstab, nach dem Kompass, der dir täglich mitgegeben wird. Und das ist die Bibel. Nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat, weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. Geht da auch keine Kompromisse ein, die uns von allen Seiten sehr schmackhaft angeboten werden, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Sein Leben und Dienst verschafft ihm Autorität, die er gar nicht gesucht hat. Ich zeige uns hier abschließend ein totes Gestrüpp, könnte man denken, man kann es vielleicht nicht ganz erkennen. Das ist die Rose von Jericho, so heißt sie. Oder die Wüstenrose, ein Gestrüpp, von dem man Eindruck hat, ja, was liegt das hier, das sollte doch auf den Kehrichthaufen oder auf den Komposthaufen. Es ist tot, so scheint es. Und sicherlich ein Gewächs, das jetzt seit Monaten keinen Tropfen Wasser mehr gesehen hat. Und das Wunder geschieht, wenn wir sie in eine Schale Wasser legen, wird nach einigen Stunden, werden die Äste wieder grün. Ja, es scheint wirklich wie eine Blüte, jedenfalls grünt der ganze Zweig wieder auf. Und dann lässt man sie wieder ein paar Monate liegen, wenn man sie vergessen hat irgendwo, und legt sie wieder neu ins Wasser, sie lebt weiter. Ein Wunder, diese, man sagt auch, Auferstehungspflanze, so wird sie genannt. Und ich denke, das wird deutlich in einem Vers im Jeremia-Buch und Propheten, dass diese Glaubenskraft in unserem Leben sichtbar werden lassen will. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt. Wie diese Rose von Jericho sich nicht sorgt, wenn sie mal einige Monate kein Wasser sieht. Und das kommt in der Gegend dann schon mal vor. Das ist Bild unseres Glaubens. Vielleicht überwiegende Phasen unseres Lebens in Durststrecken, in Schwierigkeiten, in Belastungen. Aber die Momente, mit denen wir uns wieder an die Wurzeln erinnern, die zum Bach hingestreckt sind, die uns wieder Hoffnung geben und Halt, da wo wir keinen Weg weitersehen, die garantieren, dass wir immer wieder aufblühen, wenn wir dann einen nächsten Schritt tun müssen. Amen.